Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Herzlich willkommen, am Mikrofon begrüßt Sie Angela Gutzeit. Wir lassen es heute mal recht ruhig angehen, sozusagen entschleunigt mit dem österreichischen Schriftsteller Erich Wolfgang Squara und seinem neuen Roman Mare Nostrum. Ein Buch komponiert wie eine Ode an die Schönheit. Zuvor führt uns unsere Mitarbeiterin Maike Albart durch eine weltbekannte Forschungseinrichtung, durch die Säle und Gewölbe der Bibliotheca Herziana in Rom. Diese Institution hat eine interessante Vorgeschichte. Im Jahre 1904 kaufte die Kölner Jüdin Henriette Herz, Italien verliebter Schöngeist, der sie war, den Palast Zuccari. Hier gründete sie einen vielbesuchten Salon und sammelte Bücher, die den Grundstein legten für eine kunsthistorische Fachbibliothek, die heute über 300.000 Bände und 800.000 Fotografien verfügt. Maike Albart hatte sich mit einigen Fachleuten, die in der Bibliotheca Herziana tätig sind, getroffen.
Mitten in Rom, oberhalb der spanischen Treppe, steht der Palazzo Zuccari. Und ein paar Schritte weiter sperrt eine steinerne Fratze ihr riesiges Maul auf. Dieser Mascherone war im 17. Jahrhundert ein Gartenportal. Mittlerweile ist es der Eingang zur Bibliotheca Herziana, benannt nach ihrer Gründerin Henriette Herz, einer Kölner Jüdin. Gemeinsam mit ihren Freunden, dem Unternehmer-Ehepaar Mond, war sie reich geworden und hatte 1904 aus Begeisterung für Italien den Palazzo Zuccari erworben. Marieke von Bernstorff, Kunsthistorikerin, Leiterin der Herzianer-Redaktion.
Für uns heute ist sie natürlich eine total faszinierende Figur. Erstmal eine total faszinierende Frau, weil in ihrer Zeit hat sie ja einfach unheimlich viel auf die Beine gestellt. Also auch mutig auf eine gewisse Weise. Sie war natürlich in diesem Dreiergespann, das ihr sicherlich auch Rückendeckung gegeben hat. Also ich stelle mir das auch so als ein intellektuelles Geben und Nehmen ständiges vor und sich weiterbilden und interessieren und gemeinsames Reisen, gemeinsames Kunst kaufen auch.
Henriette Herz erwarb außerdem eine Fülle von Büchern zur Renaissance, veranstaltete musikalische Soireen und lud ganz Rom zu Vorträgen ein.
Sie muss eine hervorragende Gastgeberin gewesen sein. Dieser Salon war sehr erfolgreich, sehr beliebt. Und das lag auch, glaube ich, daran, weil sie es einfach verstanden hat, ganz viele verschiedene Menschen zusammenzuführen. Für uns eben ist sie heute wirklich, wenn ich mir das vorstelle, ist es ja eigentlich eine visionäre Frau. 1912 testamentarisch festlegen, das soll eine Forschungsstätte sein, die allen Nationen offen steht und eben auch Männern und Frauen die Möglichkeit gibt, über Kunstgeschichte, italienische Kunst zu arbeiten, zu forschen, nachzudenken. Es ist ziemlich beeindruckend.
Mehr als 300.000 Bände und 800.000 Fotografien umfasst die Bibliotheca Herziana inzwischen, die zugleich ein Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte ist. Von den Büros aus betreten wir den modernen Bau, der hell und licht wirkt. Es gibt einen gläsernen Innenhof, umgeben von 5 Stockwerken mit offenen Galerien, wo die Leseplätze sind. Die meisten Bücher befinden sich auf der anderen Seite hinter einer Ziegelmauer in Kompaktmagazin. Die Regale laufen auf Schienen und lassen sich zu einem Würfel zusammenschieben, was enorm viel Platz spart. Schließlich kommen jedes Jahr rund 150 Meter an Büchern hinzu. Der Bibliotheksleiter Golo Maurer führt uns durch das Gebäude.
Das ist also so ein bisschen eine Trennung. Dort, wo es schön ist, sitzen die Menschen. Und dort, wo es dunkel ist und auch das Klima konstanter ist, sitzen die Bücher. Dann gibt es noch drunter 2 Kellergeschosse, auch vollgeräumt mit Büchern. Und drunter sitzt, das Ganze schwebt ja, das Ganze ist ja eine hängende Konstruktion, was ja eine große Herausforderung für die Architekten, für die Ingenieure war. Drunter ist eine archäologische Grabung. Da ist ein Villenkomplex aus der frühen und mittleren Kaiserzeit. Also auch typisch wieder Rom, ne? Dass diese Lagen, das ganz Alte und das ganz Moderne ist da zusammen. Und links und rechts 2 historische Paläste, vorne ran der Palazzo Zuccari, so als Schiffsspitze gewissermaßen, wo die wissenschaftlichen Abteilungen sitzen. Und dann am Heck sozusagen der Palazzo Stroganov, wo die Bibliotheksverwaltung drinnen sitzt. Das ist ungefähr das Schiff Herziana, wie man sich das so vorstellen kann.
Nach einem unrühmlichen Intermezzo während des Nationalsozialismus, als jüdische Wissenschaftler emigrieren mussten, der Name der Stifterin getilgt wurde und Forschungsprojekte zu den nordischen Wurzeln italienischer Renaissance-Künstler Konjunktur hatten, wurde die Herziana im Rahmen des Adenauer-De Gasperi-Abkommens der Bundesrepublik zurückgegeben und 1953 wiedereröffnet. Bevor wir in den Schiffsrumpf hinabsteigen, machen wir einen Abstecher in den Bug zu Tanja Michalski, die gemeinsam mit Tristan Weddigen die Direktion innehat.
Mir wäre wichtig, zuerst schon mal festzuhalten, dass Kunstgeschichte bei allem, was vor der Kunst als Kunst liegt, also zum Beispiel in meinem Bereich Mittelalter, frühe Neuzeit, sowieso mehr oder weniger alles, was visuelle Artefakte umfasst, mit einschließt. Das bedeutet Architektur, das bedeutet alle möglichen Varianten von Bildproduktion. Aus eigenem Interesse würde ich betonen wollen, politische Bilder, die natürlich es gab und gibt und immer geben wird und die man lesen lernen muss.
Zu den Dingen, die hier ebenfalls gesammelt, erforscht und kommentiert werden, gehören Karten, Atlanten, Chroniken und Reisebeschreibungen.
Also mir geht es tatsächlich um das Verständnis von historischem Raum und zwar in verschiedenen Medien. Wir sind alle daran gewöhnt, Karten zu sehen von früheren Zuständen. Die muss man sich aber eben genau daraufhin wiederum angucken, wie diese Medien selbst Räume eigentlich überhaupt erst erschaffen. Das gilt für Städte, das gilt für ganze Landstriche, das gilt vor allen Dingen für unsere Imagination von diesen Räumen in früheren Zeiten. Dabei ist es wichtig zu bemerken, dass Raum nicht einfach der euklidische Raum ist, der Containerraum, in dem man sich bewegt oder die Leute sich früher bewegt haben, sondern immer etwas ist, was die Gesellschaft mitprägt bzw. von der Gesellschaft geprägt ist. Und deswegen ist Urbanistik so wahnsinnig spannend. Und in der Abteilung beschäftigen wir uns daher einerseits mit Karten selbst, Karten als erkenntnisgenerierenden Medien.
Es gibt eine Sache, das ist die 1493er Ausgabe der Schädelschen Weltchronik, die deutsche einspaltige Ausgabe. Das ist das einzige Exemplar dieser Edition hier in Italien. Das hat noch Henriette Herz gekauft, dieses Buch. Das ist ein dickes, großes, schweres Buch. Also wir müssen denken, das ist ungefähr gedruckt worden, als Kolumbus Amerika entdeckt hat. Also diese Dimensionen hat das auf herrlichem Papier, das zum Teil aussieht, als ob es gestern gedruckt worden wäre. Also dieses halbe Jahrtausend ist da völlig spurlos dran vorbeigegangen. Gute Qualität. Und das ist ein Buch, was eigentlich den damaligen Zustand der Welt, so wie man ihn wusste, sich vorstellte, in sich zurechtlegte, beschreibt in Wort und vor allem aber auch in Bild. Es sind hunderte Holzschnitte drin, beginnt mit Stammbäumen von Königen, also von imaginierten Dynastien bis zu realen Dynastien, aber vor allem auch von Städten auf der ganzen damals bekannten Welt. Und das alles auch eingebunden in einen herrlichen Schweinsledereinband aus der Zeit. Das ist so ein bisschen unser Flaggschiff.
Zurück in den Bauch der Bibliothek zwischen die labyrinthischen Regale. Wir schlagen auch die kostbare Chronik auf. Neapel und Marseille kommen ebenso vor wie der Turmbau zu Babel. Ein paar Gänge weiter haben die Restauratoren ihre Werkstatt. Hier sieht es aus wie in einem Labor. Unter hellen Lampen begutachten die Mitarbeiter Neuerwerbungen aus dem 17. Jahrhundert. Der Chefrestaurator Lorenzo Civero zeigt uns, wie jedes einzelne Blatt mit einem speziellen Schwamm von Staub befreit wird, der Buchrücken repariert und defekte Seiten mit denselben Fasern geklebt werden. Manchmal frage ein Antiquar, ob sie nicht auch die eine oder andere Zeile ergänzen könnten. Das lehne er natürlich ab. Es gehe um Bewahrung. Die Materialien altern mit den Büchern. Auf dem Rückweg machen wir Halt bei den Regalen mit den historischen Romführern, von denen die Herzianer eine herausragende Sammlung hat.
Wir fassen die ohne Handschuhe an. Wenn man saubere Hände hat, ist das völlig problemlos. Mit Handschuhen verliert man so ein bisschen die Taktilität und das Gefühl und man würde viel eher riskieren, eine Seite einzureißen. 1523, schon da hinten gibt es meistens in so einem Buch einen Abspann, das sogenannte Kolophon, wo der Drucker sagt, genau, da steht Finis und hier steht dann, wer das gedruckt hat, wo und wann und sogar an welchem Tag. Also am 10. Februar 1523 wurde das Buch gedruckt in Rom, in diesem Gebäude Edibus Jacobi Mazzocchi bei der Akademie. Und das ist also eine klassische De Roma Prisca et Nova, also eine klassische Mirabilie, die aufführt, was es in Rom an modernen und antiken Monumenten so zu sehen gibt. Also modern Stand 1523. Wir sehen ein schöner Antiquadruck mit Initialen in Holzschnitt. Perfekt das Papier, perfekt erhalten. Das sind die Bücher, die uns die wenigsten Sorgen machen. So diese ganz alten. Die sind einfach meistens handwerklich so gut hergestellt und vom so gutem Material, dass man da eigentlich gar nichts tun muss, außer sie pfleglich zu behandeln.
Wir blättern noch eine Weile in dem fast 500 Jahre alten Führer und staunen, was damals als sehenswürdig galt. Nach dem Besuch in der Herziana ist der Blick auf Rom ein anderer.
Maike Albar zu Besuch in der Bibliotheca Herziana in Rom. Die Institution ist nur für Forscher gedacht. Allerdings werden Führungen für die Allgemeinheit angeboten, falls sie sich ja dafür interessieren. Der österreichische Schriftsteller Erich Wolfgang Squara, Jahrgang 1948, arbeitet seit 40 Jahren an einem literarischen Programm, das ihm viel Anerkennung unter literaturkritischen Leserinnen und Lesern eingebracht hat, ohne dass er aber jemals über diesen Kreis hinausgekommen ist. Dabei sind zum Beispiel seine Bücher Versuch einer Heimkehr von 1998 und Träume erzählen von 2002 wahre literarische Schmuckstücke. 10 Jahre lang hörte man nichts mehr von Squara. Nun hat er sich mit einem neuen Roman zurückgemeldet. Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen, so der Titel. Volkmar Mühleis hat mit dem Autor über sein neues Werk gesprochen.
Erich Wolfgang Squaras neuer Roman Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen, ist eine Ode an die Schönheit. Und es ist tatsächlich ein musikalischer, rhythmischer Aufbau, der die Geschichte entfaltet. Salzburg, Ende der 60er Jahre. Ein junger Aufnahmeassistent einer Schallplattenfirma verliebt sich in eine italienische Pianistin, die sich ganz dem Werk Mozarts verschrieben hat. Sie finden nicht zusammen, doch werden sich nicht aus den Augen verlieren. Die Verheißung der Liebe wird als Thema eröffnet. Dann folgen zwei Kapitel, in denen der Protagonist als Jugendlicher erscheint, wie er unerlaubt, allein von Salzburg, an die französische Mittelmeerküste reist, um einen Brieffreund zu überraschen, der dort in Menton mit seinen Eltern die Ferien verbringt. Die Verheißung des hellen, offenen, schönen, weiten tritt so in den Vordergrund. Auf die Art steigern sich thematische Versprechen wie die der Liebe und Schönheit mit Episoden aus dem Leben des im Buch 46-Jährigen, der nach über 2 Jahrzehnten zu der Pianistin wieder Kontakt gefunden hat und für ihr Wiedersehen genau jenen Ort vorschlägt, an dem er einst voller Erwartung aufs Meer hinausblickte, Menton. Briefe mit dem früheren Freund oder auch der Musikerin sind das eine, die Begegnung im Leben ungleich mehr. Briefe sind nicht das Leben, vermerkt Squara denn auch an einer Stelle. Und die Literatur? Der Autor meint,
Briefe sind nicht das Leben, weil sie leider ja nur geschrieben werden, wenn wir nicht zusammen sein können. Also in dem Sinne ist ein Brief ein Ersatz. Aber ich glaube, Literatur ist kein Ersatz. Man kann Briefe und Literatur nicht in einem Atemzug nennen. Literatur ist ebenso wie Musik oder wie jede Form von schöpferischer Kunst eine Bemühung, etwas zur Wirklichkeit zu machen, das im Sinne von Sehnsucht oder von Bedauern oder Erinnerung besteht.
Die Musik bestimmt nicht nur im Aufbau wie auch inhaltlich den Roman, noch in den Satzstrukturen durchdringen Rhythmisierungen und weite Bögen das Gesagte, Beschriebene. Die Verheißung sprachlich zu gestalten bedarf anderer Mittel als das in der Wirklichkeit einen Konfrontierende. Und so entwirft Squara zu Beginn seines Romans Satzkaskaden, in denen Komma, Doppelpunkt und Semikolon das Begehren steigern, während im Verlauf der Geschichte dieser Schwung, das Versprechen, Brechungen erfährt, die sich gleichfalls in der Textgestalt spiegeln. Diese minutiöse künstlerische Arbeit sichert den romantischen Einsatz des Buches vor jedem Abgleiten in Klischees und überführt ihn vielmehr in den Anspruch, an genau dieser romantischen Tradition festzuhalten, sich auch im 21. Jahrhundert in sie einzuschreiben. Es kommt also in Menton zum Wiedersehen der Pianistin und des Assistenten von einst, das ebenso ein Wiedersehen voller Erzählungen des Erlebten wird, wie auch der Versuch, doch zu leben, wozu sie am Anfang nicht imstande waren, und sei es nur dieses eine Wochenende lang, sich zu lieben, zu verstehen. So sehr ihnen aber die Nähe gelingt, so sehr überschattet das Vergangene ihre Begegnung.
Wäre das der Schaden, den die Jahre uns zufügen? Der Verlust einer Reinheit, die es vielleicht niemals gegeben hat, auch in der Kindheit nicht? Aber eine Grenze hat es gegeben, ein Niemandsland zwischen Schüchternheit und dem Niedertreten derselben. Sie warten beide auf den ersten ernsthaften Satz. Sie möchten ihn aus ihren Herzen und Mündern entlassen. Nur kennen sie den Satz noch nicht. Was haben sie damals in Salzburg zueinander gesagt? Haben sie damals ihre Worte jemals auf eine Waagschale gelegt, sie bedacht, bedauert?
Es ist keine nordische, dunkle, geheimnisvolle Romantik, an die Erich Wolfgang Squara mit seinem Roman Mare Nostrum anknüpft, vielmehr eine mediterrane, eine des ozeanischen Gefühls, wie es französische Schriftsteller von Victor Hugo bis Albert Camus immer wieder beschwörten. In dieser lichtdurchfluteten Welt nimmt auch der Friedhof andere Züge an. Während Montand für die beiden Hauptfiguren ein Fluchtpunkt ihrer Sehnsüchte ist, oder, wie der Roman im Untertitel heißt, ein Bahnhof für jene, die ankommen, stellt der Friedhof die einzige tatsächliche Bleibe dar. Squara?
Wer immer das Buch liest oder gelesen hat, wird merken, dass der Friedhof ja im Grunde immer als eigentlich ein freudiger und als ein fast glücklicher Ort beschrieben wird. Der Friedhof thront über den Lebenden, hoch über der Stadt. Er ist ein labyrinthischer Ort voller Schönheit und wird eigentlich schon vom 16-jährigen Jungen und später immer wieder von der Figur des Buches als ein Ort der Schönheit und der Erfüllung empfunden. Und wenn dann diese Pianistin sagt, sie möchte, sagen wir es ganz brutal, Selbstmord begehen, sie möchte sterben, dann ist es natürlich im Grunde seine Pflicht zu sagen, ja, aber ich werde dir dabei nicht helfen. Allein schon, weil er würde ins Gefängnis kommen, wenn er das tut. Aber zugleich wird ihre Idee dadurch nicht entwertet. Ihre Idee ist fast eine schöne. Und dieser Gedanke, also, dass wir zusammen sterben sollten, der ist ein Gedanke, der eigentlich das ganze Buch ausgelöst hat. Ja? Denn ich habe in meinem Leben, also eine Erinnerung an einen Menschen, das hat mit dem Roman nichts zu tun, einer Frau, die einmal gesagt hat, ich habe gesagt, wir können zusammen nicht leben, denn du bist verheiratet, ich bin verheiratet, das geht gar nicht. Und da sagte sie, ich will ja auch gar nicht mit dir leben, ich will mit dir sterben. Das kam so, ich wollte mit dir nicht sterben. Ja, aber dieser Satz ist in mir hängen geblieben. Und der hat fast in gewisser Weise dieses ganze Buch, wenn nicht ausgelöst, dann doch sehr getragen.
Was den Liebenden ein Fluchtpunkt ihrer Sehnsüchte ist, dieses Wochenende in Montand, wird zum Kontrapunkt für die ganze Geschichte, in dem ein dramatischer Schluss das Begehren der beiden ins Zwielicht rückt, sie einander entfremdet, eine neue Begegnung unmöglich macht. Die romantische Handlung ist eine des Absoluten, des So und nicht anders. Das unterscheidet sie vom barocken Roman zahlreicher Möglichkeiten über den aufklärerischen Bildungsroman mehrerer Sichtweisen bis hin zum postmodernen Abschied von der einen durcherzählten Geschichte. So unzeitgemäß Erich Wolfgang Squaras Plädoyer für die Schönheit literarisch wie weltanschaulich erscheinen mag, so zeitgemäß ist es jedoch künstlerisch eingelöst, indem der Text eine Strenge und Kohärenz besitzt, wie sie von größter Umsicht und Finesse zeugt.
Volkmar Mühleis zu Erich Wolfgang Squaras neuem Roman Mare Nostrum oder Ein Bahnhof für jene, die ankommen. Erschienen in der Edition Korrespondenzen, 206 Seiten, 22 Euro. Und das war's für heute im Büchermarkt. Mehr über Bücher heute Abend in Andruck, unser Magazin für politische Literatur ab 19.15 Uhr. Darin eine Rezension zum Buch Wir Juden von Hannah Arendt. Versammelt sind hier Schriften der Philosophin von 1932 bis 1966. Und hier geht es gleich nach den Nachrichten weiter mit Forschung aktuell und meinem Kollegen Ralf Krauter. Am Mikrofon verabschiedet sich von Ihnen Angela Gutzeit.